Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, mein heutiger Gast ist Ex-Geheimagent, Kriminalist und Vernehmungsexperte. Was wir von ihm lernen können für Arbeit und Karriere, das verrät er in der heutigen Chefsache.
Manche nennen ihn den deutschen 007. Leo Martin hat Kriminalwissenschaften studiert und war dann 10 Jahre lang für einen großen deutschen Geheimdienst im Einsatz. Sein Auftrag war es, Vertrauensmänner im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben und zu führen. Heute verrät er anderen, wie man in kurzer Zeit und unter schweren Rahmenbedingungen Vertrauen aufbauen und andere für sich gewinnen kann.
Ja, und jetzt ist er im Chefsache-Studio. Ich begrüße ganz herzlich Leo Martin. Schön, dass du hier bist.
Hallo, grüß dich.
Leo Martin, das ist das erste Mal, dass ich einem Agenten gegenüber sitze, sozusagen wissentlich. Spürst du bisweilen bei deinem Gegenüber eine gewisse Unsicherheit?
Ich spüre bei dir eine leichte Freude. Ja. Das lässt mich vermuten, dass du eine Einstiegsfrage vorbereitet hast, mit der ich nicht rechnen darf.
Ja, ja, super.
Normalerweise bin ich der, der die Fragen stellt. Also auch für mich eine ungewohnte Situation.
So ein Leben als Geheimdienstagent stellen wir uns ja immer angelehnt so ein bisschen auch an James Bond vor. Ist da was eigentlich dran oder eigentlich nicht?
Ja, wenn man Geheimdienst hört, hat man sofort große Bilder im Kopf. Kino, genau. James Bond, schnelle Autos, sexy Frauen, wilde Verfolgungsjagden, Häuserzeilen, die in Schutt und Asche gelegt werden. In der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Ja. Geheimdienstarbeit auf jeden Fall. Bei westlichen Geheimdiensten zu Friedenszeiten, das ist einfach ein Zusammenspiel von Experten. Da macht jeder genau das, was er am besten kann, um am Ende ein ganzes großes Bild zu haben, um die Politik zu beraten.
Das ist ja schon erstaunlich. Ich hatte erst kürzlich gesehen, es werden tatsächlich Geheimdienstagenten gesucht, sogar mit einer Out-of-Home, mit einer Plakatkampagne. Hast du wahrscheinlich auch gesehen. Was ist da los?
Der BND macht momentan eine riesengroße Rekrutierungsphase, Aktion, Kampagne in den sozialen Medien. Und das machen die richtig gut. Ne? Du wirst gesucht vom BND oder sucht Terroristen mit uns. Also die brauchen es gerade offensichtlich. Ja? Gute Leute, die da Gas geben und mit nach vorne gehen.
Du fühlst dich aber nicht angesprochen, oder?
Für mich ist diese Phase, die liegt hinter mir. Mein Gesicht ist in der Öffentlichkeit jetzt breit getreten worden. Das heißt, als Operateur braucht mich kein Mensch mehr.
Wir möchten natürlich über deine Fähigkeiten sprechen, die du erlernt hast und die du ja jetzt auch in der Öffentlichkeit sozusagen zur Verfügung stellst. Momentan wird ja viel auch über Geheimdienste gesprochen, geschrieben, an unterschiedlichster Stelle. Wenn du diese Schlagzeilen liest, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also erstmal, dass man, wie würde ich die deutschen Geheimdienste einordnen? Ja, Champions League, das sind die Amerikaner, das sind die Russen, das sind die Chinesen, das sind die Israelis, das sind die Briten. Mhm. Und wir sind das, was wir als Deutschland sind. So werden wir auch im Bereich der Nachrichtendienste gesehen. Solider Mittelstand. Ja. Mhm. Für mich die spannendste Anekdote aus den letzten 2 Jahren, als der Russe einmarschiert ist in Kiew, war unser BND-Präsident in Kiew, weil er vermutlich von nichts gewusst hat. Der wurde überrascht. Ne? Und das, obwohl die Amerikaner im 30-Minuten-Takt, weiß man mittlerweile, im Vorfeld aus dem Kreml da Informationen gebracht haben, die sich hinterher auch alle als sehr stimmig und zutreffend herausgestellt haben. Wir waren im Kommunikationsfluss offensichtlich nicht so tief drinnen. Wir haben es offensichtlich komplett anders bewertet. Ja? Und aus der Perspektive muss man schon mal über unsere Sicherheitsarchitektur nachdenken.
Wenn wir über Geheimagenten sprechen, dann ist das Wort geheim ja an sich ja schon drin. Das heißt, wie schafft man es denn, dass auch das direkte persönliche Umfeld davon keine Kenntnis bekommt? Wie hast du das geschafft?
Ja, also du fällst ja nicht irgendwo fapp vom Himmel und bist dort Operateur für einen Geheimdienst, sondern du hast ja irgendwo eine Familie, ein Umfeld, warst im Sportverein, in der Schule, hast eine Ausbildung gemacht und dann studiert. Und drum gilt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Ja, mein ganzes Umfeld hat ja mitbekommen, erstmal irgendwann zur Polizei, hat dort eine Ausbildung gemacht. Und ich habe immer erzählt, ich arbeite fürs Innenministerium, was ja im weitesten Sinne stimmte. Mhm. Ich habe erzählt, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität, was auch im weitesten Sinne stimmte. Mhm. Und das Ganze habe ich so langweilig erzählt wie möglich, dass möglichst wenig Nachfragen kommen, dass es möglichst nach Schreibtischjob klingt. Ja. Wenn dann mal eine tiefere Frage kam, dann gab es die Gag- und Weg-Strategie. Und das hat 10 Jahre erstaunlich gut gehalten. Ja. Nicht mal meine Mutter wusste, was ich 10 Jahre lang für einen Job gemacht habe.
Nun ist es ja nicht ein Job, der ganz ungefährlich ist. Ja. Also gab es auch bei dir Momente, wo es riskant war?
Ja, also ein westlicher Geheimdienst zu Friedenszeiten, da werden jetzt keine Himmelfahrtskommandos gefahren. Ja. Immer ein hoher Anspruch an die operative Sicherheit, ja, für die eingesetzten Agenten, aber natürlich auch für die V-Leute und für den Rest der Bevölkerung. Aber es gab schon kritische Momente, die waren immer selbst verschuldet. Ja. Ein Beispiel, ich sitze mit einem etablierten V-Mann, also einem Informant, der in der Szene lebt, im Milieu, der davon auch abhängt, wirtschaftlich und sozial. Das heißt, ein Typ mit Dreck am Stecken, ja, der auch dunkle Flecken auf seiner weißen Weste hat. Aber es ist eine etablierte Beziehung. Also er war über Jahre schon einer, der zuverlässig uns mit Informationen versorgt hat. Mit dem sitze ich an einem Waldrand auf einem Stapel Holzbretter beim sogenannten Abschöpfgespräch. Also das, so nennt man die Situation, in denen wir uns die Informationen holen, die für die Analyse und Fallführung wichtig sind. Und er war an dem Tag nicht so redselig wie sonst, sondern du hast gemerkt, da ist irgendwas, ja, aber er hat den Mund nicht aufgemacht. Und irgendwann sagt er dann, Leo, weißt du, warum ich heute nicht rasiert bin? Ich sag, du, keine Ahnung, hast verpennt. Fand er null witzig. Sein Hals war eh schon rot. Mittlerweile hat er Stressflecken.
Adrenalinflecken, ja.
Die ganze Stirn hochbekommen und sagt, nein, ich habe mich im Spiegel nicht anschauen können heute Morgen. Ich habe das Bild nicht ertragen. Was war da passiert? Dann war Schweigen, Stille, eine richtige Spannung in der Luft. Du siehst seine Halsschlagader pochen. Und das ist im Jargon, nennt man das Verräterkomplex. Ja, ganz egal, wie gut etabliert so eine Beziehung zu einem V-Mann ist, die Organisation, für die er arbeitet, die hat Regeln und Werte. Ja, die zwei wichtigsten Werte, welche könnten das sein?
Loyalität.
Und Verschwiegenheit. Ne? Diese Werte, die bricht er mit mir. Noch schlimmer, ich habe dieselben Regeln auch aufgestellt in der Zusammenarbeit.
Er wusste, dass du Geheimagent bist.
Ja, zu dem Zeitpunkt schon. Ja, man muss irgendwann sehr früh die Karten auf den Tisch legen. Es gibt die sogenannte verdeckte Gesprächsabschöpfung. Ja, da kann ich aber nur mitnehmen, was links und rechts abfällt. Ja, dann weiß mein Gegenüber nicht, dass ich Agent bin. Oder die offene Gesprächsabschöpfung, die hat viele Vorteile. Ich kann Nachfragen stellen, ich kann Aufträge erteilen, ich kann besser steuern. Ne? Drum entscheidet man sich dafür. Und in dieser Situation war ich mit dem V-Mann und ja, der war einfach unter Druck. Ja? Und diesen Druck, den kann man sehr gut managen über lange Zeiträume. Aber es passiert intervallmäßig, eigentlich mit jedem. Alle 14, 15, 16 Monate fallen die zurück in ihren Verräterkomplex. Das heißt, das schlechte Gewissen plagt. Und hier geht die Arbeit los. Ja. Was jetzt tun, um diesen Typen am Ball zu halten? Mhm. Nicht, dass er abspringt, untertaucht im Milieu, dann erfahre ich nämlich nichts mehr.
Ja. Und das ist was hast du getan? Also es ist ja nicht damit getan, dass du einfach ein Bündel Geldscheine über den Tisch schiebst oder in dem Sinne über den Baumstamm, ja, sondern du musst dir die Person abholen.
Ja, das wäre zu leicht, wenn ich mir einen Informanten kaufen könnte mit einem großen Geldkoffer. Ja, wäre super. Oder wenn ich sie mit Druck und Erpressung zu richtigen Informationen zwingen könnte. Ja, dann wäre es in der Theorie ja, ein leichtes Spiel. Funktioniert aber nicht, sondern ich lebe von einer absoluten Freiwilligkeit. Ja, ich bin darauf angewiesen, dass mein Gegenüber bereit ist, eigentlich absurde Risiken für mich einzugehen. Und da gibt es nur einen einzigen Weg. Das ist die Person, die Persönlichkeit, die Beziehungsebene. Das Handwerkszeug dazu ist allgemeine Psychologie, Kommunikation, Führung, Menschenkenntnis. Also das, womit auch Führungskräfte unterwegs sind im Unternehmen. Und da gilt es einfach zu erkennen, wo drückt der Schuh gerade beim anderen? Was ist ihm wichtig? Ja? Nicht in die psychologische Falle zu tappen. Der andere müsste so ticken, wie ich das tue.
Ja? Da werden wir gleich tiefer eintauchen. Aber vielleicht noch mal kurz zu deiner persönlichen Historie. Wie bist du denn Geheimagent geworden? Hast du das selbst in dir erkannt, dass du diese Fähigkeiten hast, von denen du jetzt gerade gesprochen hast? Oder bist du rekrutiert worden, bist du angesprochen worden? Hat das jemand anders in dir erkannt?
Hätte der BND damals schon seine Recruiting-Offensive so groß gefahren, hätte ich mich vielleicht sogar beworben, ja, keine Ahnung. Damals war es allerdings so, dass eine Initiativbewerbung bei einem Geheimdienst vermutlich eher in der Tonne gelandet wäre. Ja. Man hat sich da sehr stark noch vor Infiltration von außen geschützt. Das ist heute komplett anders. Und also sie schützen sich schon noch, aber nutzen andere Mechanismen. Und ich habe eine klassische Polizeiausbildung gemacht, war in meinem Ausbildungsjahrgang, ich glaube, wir waren um die 360 irgendwas plus Mann, war damals der Beste von allen. Ja? Und wenn du ganz vorne draufstehst auf so einer Liste, beim Start gibt es immer Rankings, dann fällst du auf. Und bei mir kam dann irgendwann der Anruf, du, wäre Verfassungsschutz nicht ein Thema für dich? Ja, dort Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität, ja, dort hast du die Möglichkeit, nochmal sehr schnell zu studieren. Und das war ein spannendes Paket. Ja. Das war ein Angebot, das ich nicht aufschlagen konnte.
Verstehe, also dann bist du angesprochen worden, aber das heißt ja nicht automatisch, dass du es dann auch gleich bist. Also sprich, wie wird man denn eigentlich Geheimagent? Nach welchen Regeln geht dann auch das Gegenüber vor? Ist das Erste, was man dir sagt, du pass mal auf, alles, was jetzt kommt, ist geheim? Oder ist das sozusagen ein schleichender Prozess, wie man die Fähigkeiten erlernt?
Geheimdienste operieren ja nicht vogelwild im rechtsfreien Raum umher, sondern es ist alles compliant, würde man im Unternehmen sagen. Ja, für jede Maßnahme, die wir treffen, gibt es eine rechtliche Basis, eine Befugnis. Aber es ist schon so, was du lernst, Tag 1, Stunde 1 ist, was hinter dieser Tür passiert, das bleibt auch hinter dieser Tür. Das hat ganz einfach damit zu tun, Quellenschutz ist unsere Bibel. Wenn wir unsere Informanten, unsere V-Leute nicht schützen können, ja, wenn die nicht zu 100% drauf vertrauen können, ja, die Informationen, die sie uns geben, führt nicht zu Nachteilen für sie. Dann erfährst du kein Sterbenswörtchen mehr. Das heißt, wir operieren verdeckt, weil wir unsere Quellen schützen. Ja, und weil wir es auch mit Gegnern zu tun haben, die sich einfach ganz bewusst abschotten, die tarnen, die täuschen, weil sie eben nicht wollen, dass ihre Netzwerke und Vorgehensweisen bekannt werden.
Vielleicht kannst du uns noch was sagen zu den Milieus, in denen du unterwegs warst. Gib uns mal Einblicke, mit wem hattest du zu tun? In welche Organisationen bist du denn eingetaucht?
Also wir waren eingesetzt im Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das ist für die deutschen Inlandsgeheimdienste. Also jedes Bundesland hat ja ein eigenes Landesamt für Verfassungsschutz. Dann gibt es eine Zentralstelle, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist eher eine exotische Geschichte in Deutschland, dass der Verfassungsschutz das macht. Das machen auch nicht alle Bundesländer, sondern nur eine Handvoll. Und wir waren eingesetzt im Bereich, oder meine Organisationseinheit im Bereich GUS-Staaten, Russland, Ostblock, im weitesten Sinn. Und das sind aber jetzt gar nicht X3, X4 Diebstähle. Ja, das war für uns Bandenkriminalität. Das ist unterhalb unserer Einschreitschwelle, sondern organisierte Kriminalität. Das definieren wir beim Nachrichtendienst so, wenn Kriminalität unter Einsatz von Gewalt, unter Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit stattfindet, ja, dann ist es organisierte Kriminalität, wenn es eine gewisse Liga hat. Das heißt, in Russland war das die Ebene unterhalb der Oligarchen. Da gibt es eine Führungsebene, die nannte sich früher, das waren die Diebe im Gesetz. Als Russland privatisiert hat, haben die sich eben mit Unrechtsmethoden, Volkseigentum, Volksvermögen einverleibt. Und diese kriminellen Strukturen, die existieren bis heute.
Was hat dich denn dazu bewogen, dieser Karriere dann in den Rücken zu kehren? Wann war für dich dann sozusagen klar, dass du einen Schlussstrich ziehst? Gab es da so einen Key-Moment, wie man sagt?
Ja, dieser Key-Moment, der hat 2 Jahre lang gedauert. Das war okay. Ein großer Key. Ich war auf einer Karrierespur. Ja. Ich war damals Platzziffer 1 in der Ausbildung Polizei, mittleren Dienst, bin ruckzuck in den gehobenen Dienst durchgeschossen worden, war dann in einem FF-Programm Fördern und Fordern für den höheren Dienst. Das sind die goldenen Schulterklappen auf Polizeiseite. Und das heißt, ich bin die Karriereleiter hochgeschoben worden und habe dann irgendwann erkannt, an welcher Wand diese Leiter steht. Und habe gemerkt, dass Führen beim Verfassungsschutz dann ab einem gewissen Grad auch Führen unter politischem Wind bedeutet. Und da habe ich einfach gesagt, das ist für mich jetzt nicht der Weg, den ich die nächsten 35 Jahre lang gehen möchte.
Und du hast dich dazu entschieden, Speaker zu werden, sozusagen mit diesen Fähigkeiten nach außen zu gehen? Das war das ist überhaupt nicht das Thema erstmal.
Nein, ich bin da nicht ausgestiegen mit der Idee, ich vermag jetzt meine Vita. Im Gegenteil, der Gedanke war, für eine Unternehmensberatung Führungstrainings zu machen und einen Soft-Skill-Teil mit aufzubauen. Das habe ich auch in der Anfangsphase dann gemacht. Und daraus hat sich dann ja, mehr oder minder zufällig mein Leben als Speaker, wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte, keine Ahnung, und Trainer entwickelt. Ja. In den Führungstrainings hat sich dann gezeigt, dass Führungstools spannend waren, ja, aber das noch spannender waren die Pausengespräche. Ja. Und daraus hat sich dann der erste Vortrag entwickelt, mal vor einer kleinen Gruppe. Die Gruppen wurden dann größer. Dann gab es das erste Buch, das wurde Spiegel-Bestseller. Ja. Nächste Buch Spiegel-Bestseller. Und daraus hat sich dann mehr oder minder als Selbstläufer das Leben entwickelt, das ich heute lebe. Das heißt, ich bin auf Tagungen und Kongressen und halte sehr unterhaltsame Vorträge, Kommunikation unter Druck, Kommunikation im Grenzbereich und trainiere Führungskräfte auch zu genau diesen Themen.
Ich stelle mir das nicht so einfach vor, rauszukommen aus einer solchen Organisation. War das einfach?
Das ist überhaupt kein Problem.
Tatsächlich, ja.
Also du hier beim Sender, du hast vermutlich einen Arbeitsvertrag, ja, und mit einer Kündigungsfrist. Ja.
Richtig.
Als Geschäftsführer wird die im Zweifelsfall sehr kurz sein, diese Kündigungsfrist. Ja, weil vom
in
Geschäftsführer,
dem Fall nicht.
Ja, da trennt man sich schnell, ja, wenn es nicht mehr läuft. Beim Nachrichtendienst ist es so, ich hatte nie einen Arbeitsvertrag, ja, sondern du bist ja Berufsbeamter. Ich war Beamter auf Lebenszeit und du arbeitest aufgrund gesetzlicher Regelung. Das heißt, das bayerische Beamtengesetz war für mich die maßgebliche Arbeitsgrundlage oder Rechtsgrundlage. Und da hast du nicht mal eine Kündigungsfrist, sondern alles, was du tun musst, ist deinem Arbeitgeber eine reibungslose Übergabe deiner Vorgänge zu ermöglichen. Und bei mir war das so, ich war in diesem Förderprogramm und bin quartalsmäßig durch Führungspositionen rolliert. Das heißt, bei mir war der Tag nach der Kündigung der erste Tag, zu dem ich dann nicht mehr im Headquarter erschienen bin.
Und du bist erfolgreich, kann man ja sagen. Du hast selbst gesagt, einen Spiegel-Bestseller hast du geschrieben, du hast viele, viele Vorträge, du bist in vielen, vielen Unternehmen, weil das Thema, mit dem du zu tun hast und die Fähigkeiten, die du auch den Menschen vermittelst, heute mehr gefragt sind als je zuvor, könnte man sagen. Was ganz genau dahinter steckt, darüber möchten wir gleich im zweiten Teil der Chefsache-Sendung sprechen und welche Tipps Sie für sich mitnehmen können, von einem Geheimdienstagenten für ihren Job und für ihre Karriere. Dazu gleich mehr im zweiten Teil der Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Leo Martin. Er ist Ex-Geheimdienstagent und erzählt uns, was wir von dem Geheimdienst und von der Arbeit von Geheimdienstagenten lernen können in unserer beruflichen Welt. Lieber Leo, wenn du jetzt die ganzen Schlagzeilen da draußen liest, du siehst ja, dass viele Unternehmen natürlich unter Stress sind, unter Druck sind, der ganze Markt verändert sich, Transformation ist das Zauberwort, was man allenthalben hört. Was machen aus deiner Sicht aktuell Führungskräfte falsch, wenn sie ihre Mitarbeiter mitnehmen, sollten es aber nicht tun?
Ja, richtig und falsch ist immer so ein Thema. Ne? Bin ich wirksam, bin ich nicht wirksam? Erreiche ich meine Ziele oder nicht? Und wer Ziele erreichen will, muss Menschen erreichen, mehr denn je. Und wir haben halt momentan, wir leben in einer sehr volatilen Welt. Ja? Wir haben Rohstoffthemen, wir haben Energiethemen, wir haben politische Entscheidungen, die es der Wirtschaft anspruchsvoll machen. Wir haben eine junge Generation, die von unten nachdrückt, die komplett anders behandelt werden möchte als jetzt unsere Semester. Und das macht einfach Führen für Führungskräfte anspruchsvoller, ja? Weil da mehr Druck auf dem Kessel ist. Und das ist genau das, was ich gelernt habe. Ja, beim Nachrichtendienst war es mein Job, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt, wildfremden Typen in einer kurzen Zeit unter hohem Druck dazu zu bringen, aus der Blockade in die Kooperation zu gehen. Und das geht halt nicht mit dem Geldkoffer, das geht auch nicht mit Druck und Erpressung, sondern mit Kommunikation, mit Führung, mit Menschenkenntnis, mit allgemeiner Psychologie und mit dem Fokus auf Kommunikation unter Drucksituationen.
Vor allem. So, und da können natürlich viele Fehler gemacht werden. Also ein Klassiker ist ja beispielsweise die Unternehmensführung, das Board oder was auch immer, entscheidet, dass etwas gemacht werden muss und erwartet natürlich, dass die Führungskräfte das dann halt auch entsprechend umsetzen. Und schon hier scheitern viele Veränderungsprozesse in den Unternehmen. Warum? Was sind Fehler, die dort passieren?
Oben wird eine Entscheidung getroffen, eine ganz klassische Situation. Und von den mittleren Führungskräften wird ein Disagree, but commit erwartet. Ja, du musst nicht einverstanden sein, ja, aber du musst zusammen mit uns auf dieses Ziel zulaufen. Und wenn ich als Führungskraft nicht hinter der Entscheidung, die von oben kommt, stehe oder nicht voll stehe, dann ist das eine gewisse Schwierigkeit, meine Teams, meine Mitarbeiter für das Ziel zu gewinnen. Und da gibt es eine Handvoll Wege, wie man es angehen kann. Und die meisten sind richtig schlecht. Ja? Größte psychologische Falle ist die Verbrüderungstaktik. Mhm. Ja? Ich mache mich mit meinem Team gemein.
Ich sehe es genauso übel wie ihr. Ja.
Wir schimpfen gemeinsam nach oben. Ja? Die in ihrem Elfenbeinturm, die wissen ja gar nicht, was ihre Entscheidungen hier oben in der Praxis dann für Probleme bringen. Und diese Verbrüderungstaktik, die ist sehr leicht. Die fühlt sich auch saugut an im ersten Moment. Mhm. Das Problem ist, als Führungskraft wirklich immer schwach. Ja? Mir ist das selbst mal passiert in der Situation. Ja? Ich war Teil eines operativen Teams und wurde in meinem eigenen Team zur Führungskraft. Und ein Mitarbeiter, mit dem ich immer beim Feierabendbier saß, fragt mich auf einmal, du Leo, das, was jetzt hier wieder aus dem Ministerium kommt, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Und ich habe gewusst, Führungskraft im Förderprogramm, ich muss jetzt politisch korrekt kommunizieren. Und ich habe halt angefangen rumzueiern. Ja, das muss man ja mal aus der Perspektive vom Staatssekretär sehen. Ja. Und aus Blickwinkel Ministerium ist das ja nachvollziehbarer. Und der hat mich natürlich durchschaut. Ja.
Das heißt, am Ende geht es dann an die eigene Glaubwürdigkeit. Und wenn du einmal fällst, sozusagen, dann kommst du auch nicht mehr zurück.
Das habe ich Wochen später erlebt. Da fragt er mich in einer anderen Situation aus heiterem Himmel, du Leo, ist das jetzt wieder nur das, was du sagen musst? Ja. Mhm. Oder das, was du wirklich denkst. Ja, da habe ich gespürt, Glaubwürdigkeit ist beim Teufel. Und die zurückzugewinnen, das hat lang gedauert. Ja, und unterm Strich gibt es für solche Situationen Botschaften, die von oben kommen, hinter denen ich selbst nicht stehe oder nicht voll stehe, einen einzigen Weg. Und das ist die absolute Neutralität. Ja, du bist der Mitarbeiter, du hinterfragst jetzt, du beschwerst dich. Ja, und ich habe nur eine Möglichkeit zu sagen, du, das ist jetzt einfach so, wie es ist. Und für mich stellt sich hier nur die Frage, was wir hier am besten draus machen. Und dann geht es natürlich los, dann geht der Mitarbeiter die nächste Runde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und hier geht es darum, wie in einem Trichter, ja, bei derselben Information zu bleiben. Ja. Bei euch Medienleuten ist das der Sprung in der Schaltplatte. Ja. In anderen Worten dieselbe Botschaft nochmal. Du, Rolf, ganz egal, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Und für mich stellt sich im Moment nur die eine einzige Frage, was wir jetzt hier für uns am besten draus machen.
Ja. Verstanden. Lass uns noch vielleicht, wir haben jetzt noch wenige Minuten Zeit, noch ein anderes Szenario durchgehen, wie man die Leute mitnimmt. Die Leute ticken ja sehr unterschiedlich. Ja? Es gibt solche, die Bobs hinterher wollen, die möchten halt mehr Gehalt haben und so weiter. Und es gibt solche, die haben Angst, die ziehen sich zurück, die kommunizieren das nicht so richtig. Wie kann ich denn auch in meiner Mannschaft die beiden Lager identifizieren und wie kann ich bestmöglich mit diesen beiden Lagern kommunizieren?
Also es gibt zwei grundlegende Entscheidungsemotionen. Ja, die eine ist Gier. Ja. Gier heißt
mehr davon.
Genau, mehr davon, Lust hinzu haben wollen, Ertrag, Return on Invest, Spannung. Und dann gibt es aber auch die Entscheidungsemotion Angst. Ja, das sind jetzt das negatives Wort. Wenn ich das positiv formuliere, dann wäre das, es geht um Bewahren, Beschützen, es geht darum, Dinge abzusichern, es geht darum, Risiken zu vermeiden. Ja. Und diese beiden Typen brauchen eine unterschiedliche Art der Kommunikation, weil mir die Bewahren, Vermeiden, Nachteile ausschließen Typen, die reagieren nicht auf Nutzenversprechen. Ja? Wenn Gierlust hinzuhaben wollen mein Thema ist, ja, dann langt mir, wenn du mir in Aussicht stellst, dass die Fusion, ja, oder die Deadline nach vorne zu legen, dass das einen Nutzen, einen Erfolg, einen Mehrwert bringt. Wenn dir Sicherheit wichtig ist, ja, dann sagen die, das behauptest du ja nur, das wissen wir ja gar nicht. Da ist nicht so ein fortiger Handlungsimpuls da. Und die brauchen eine andere Art der Kommunikation. Ja. Mit denen spreche ich nämlich nicht über den Nutzen, sondern was passiert schlimmstenfalls, wenn wir hier alles so lassen, wie es ist.
Verstehe.
Wir müssen nicht fusionieren, wir müssen nicht zusammenlegen, wir müssen die neue Software nicht einführen, wir müssen den neuen Markt nicht entwickeln. Aber der Markt um uns herum, der wird nicht stillstehen. Ja? Die Welt wird weiterdrehen. Und wenn wir hier nicht dabei sind von Anfang an, dann kann uns passieren, dass wir in 2 Jahren hier keine Rolle mehr spielen.
Ja? Letzte Frage, kurze Antwort. Da draußen passiert es immer wieder, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter Angst haben. Was ist dein ultimativer Tipp gegen Angst?
Also Angst ist ein Phänomen. Ja, du kannst nämlich schlecht steuern. Sie ist da oder nicht. Ja. Und was hilft, ist eine Top-Vorbereitung. Ja. Sich nicht überrollen, überrumpeln lassen von Situationen, sondern die Situation so gut es geht klären. Ja. Sich das bestmöglichste Handwerkszeug zu schaffen und dann mit Selbstbewusstsein no risk, no fun hinein in die Situation. Augen zu und durch.
Herzlichen Dank. Lieber Leo, für das Gespräch. War schön, dass du hier in der Chefsache warst.
Danke dir.
Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder. Wir hätten uns sicherlich noch stundenlang weiter unterhalten können. Aber wenn Sie noch Fragen haben oder Informationen suchen, dann suchen Sie doch einfach mal unter Leo Martin. Denn jetzt kann man ihn ja finden. Das war's wieder soweit hier bei der Chefsache-Sendung. Es würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.